Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, wonach sollen wir uns eigentlich richten? Woran sollen wir uns orientieren? Woran orientiert sich der Kapitän im Hinblick auf den Kurs seines Schiffes, um sicher auch das Ziel seiner Reise zu erreichen? Nach den Wellen oder den Wogen? Nein, die kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Nach dem Wind? Nein, der dreht und wendet sich dauernd. Nach dem Wohlbefinden der Reisenden? Nein, sie sind auch ständigen Schwankungen unterworfen, manchmal seekrank und manchmal erfreuen sie sich an der Seereise. Nach dem eigenen Gutdünken oder eigenen Ermessen? Nein, der Kapitän braucht Orientierungspunkte, auch auf dem offenen Meer, um das Ziel zu erreichen. Der Kapitän bestimmt den Kurs seines Schiffes nach der Seekarte, dem Kompass oder heutzutage nach modernen Navigationssystemen. Wir haben die Bibel, das Wort Gottes für uns, für unser Leben, um uns orientieren zu können. Denn wir sind immer wieder herausgefordert. Die Zeit zwischen zwei Sonntagen ist die Zeit der Bewährungsprobe. Wir sind herausgefordert und es ist gut, dass wir immer wieder neu uns auch Zeit nehmen, auf das zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Und so möchte ich den Predigttext gleich lesen für diesen heutigen Sonntag aus dem Matthäusevangelium. Ich lese uns dort aus dem 6. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen, Menschen, die heucheln, sondern sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigest mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo sie Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So möchten wir dich bitten, Gott himmlischer Vater, dass du uns selbst dein Wort öffnest und als der lebendige Herr zu uns sprichst. Amen. Liebe Gemeinde, worum geht es in unserem Predigttext heute Morgen? Wenn Sie nach Hause kommen oder nächsten Tage gefragt werden, was wurde gesagt am Sonntag, was war das Thema? Das Thema des heutigen Sonntags ist auch im Predigttext dargestellt, ist, es geht um Verzicht und Barmherzigkeit. Verzicht und Barmherzigkeit. Und ich denke, es ist gut, dass wir überlegen, was dieser Text für unser Leben zu bedeuten hat. Worauf können wir verzichten? Wir stehen am Beginn der Fastenzeit, wir stehen am Beginn dieser Zeit, dort im Passionszeit, im Kirchenjahr. Worauf können wir verzichten? Und die andere Frage, wo wird unsere Barmherzigkeit gebraucht und auch herausgefordert? Es gibt einen Vers in 1. Petrus 2, dort heißt es, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, auf das ihr seinen Fußspuren nachfolgen sollt. Im Griechischen steht da das Wort Hypogrammos. Und in den Schulen Griechenlands war das ein geläufiger Begriff. Es sollte damit zum Ausdruck gebracht werden, wenn ein Text geschrieben wurde auf eine Pergamentrolle, dann gab es vielfach eine Musterzeile, an denen man sich mit der Schreibschrift orientieren konnte. Und jeder, der das griechische Alphabet lernte, orientierte sich an diesen Hypogrammos, an diesen Musterzeilen, an diesen Beispielen. Ihr sollt dem Beispiel Christi nachfolgen, nacheifern. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr Liebe untereinander üben sollt. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und heute Morgen in unserem Predigttext dort, der Bergpredigt, Verzicht und Barmherzigkeit. Aber wie können wir etwas verzichten, wenn wir denken müssten, wir müssen alles festklammern, wenn wir davon überzeugt wären, dass diese irdische Welt, die vergänglich ist, das Einzige wäre, dann müssten wir alles daran setzen, möglichst viel sozusagen zu erleben, mitzumachen, zu haben, zu besitzen. Aber da wir den kennen, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Universum, Milchstraßen und Galaxien, da wir den kennen, der auch einen Plan für unser Leben hat, können wir ihm auch unser Leben anvertrauen. Der Philosoph Paul Deussen hat einmal gesagt, die Kraft, die imstande wäre, die Umdrehung unseres Planeten aufzuhalten oder umzuwerfen, die entgegengesetzte Plan müsste wohl eine große kosmische Kraft genannt werden. Und doch ist sie klein im Verhältnis zu der Kraft, die nötig wäre, uns Menschen in unserer selbstischen Umdrehung aufzuhalten und uns umzuwerfen in die entgegengesetzte Bahn. Diese Kraft, die mehr ist, diese kosmische Kraft, hat Gott in die Welt gesandt, in Jesus Christus. Jesus ist zu uns in diese Welt gekommen, um uns zu retten, zu erlösen. Er hat einen Plan für unser Leben. Und das heißt dann auch, dass wir ihm uns anvertrauen können. Und das gilt dann zu allen Zeiten. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Kraft, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Missionar versuchte einmal etwas über den Glauben weiterzugehen. Er sprach mit dem Einheimischen, siehst du die Sonne? Nein, ich sehe sie nicht. Es war kein so wunderschöner Tag wie diesem heutigen, an diesem Wochenende. Sie war verdeckt durch Wolken. Und doch weiß ich, dass sie scheint. Jesus ist da, auch wenn du es manchmal nicht fühlst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Glaubensleben nicht von persönlicher Befindlichkeit abhängig machen. Auch das, was wir in der Nachfolge umsetzen sollen. Verzicht oder Barmherzigkeit ist keine Gefühlssache, sondern ist ein fester Entschluss, Jesus nachzufolgen, ihm die Ehre zu geben. Aber das setzt voraus, dort, wo wir reich beschenkt wurden, dass wir auch etwas dort davon weitergeben können, dass wir uns dies klar machen, dass Jesus uns reich beschenkt hat. In der Marienkirche in Lübeck hängt ein berühmtes Altarbild von Hans Mehlenling. Das Bild stellt die Kreuzigung Jesu dar. Man sieht die drei Kreuze, in den Himmel ragen, Jesus und die beiden Schächer neben ihm hängen dran. Unter den Kreuzen sieht man ein buntes Gewimmel von Gestalten. Da drängen sich Kriegsknechte und neugieriges Volk, weinende Frauen und stolze Priester. Aber genau in der Mitte, gerade unter dem Kreuz Jesu, ist ein Platz ausgespart. Da ist deutlich geworden, durch diese leere Stelle, die dort zu sehen ist, es ist der Platz, als wollte der Maler sagen, dem Betrachter, dort ist dein Platz. Dort müsstest du eigentlich stehen, unter dem Kreuz. Denn im Kreuz ist mein Platz. Dorthin kann ich kommen mit meiner Schuld, meinen Sorgen, meiner Angst, meiner Einsamkeit, Verwundung, Sünde und Versagen. Da ist ein Platz frei für mich. Jesus wartet in seiner Liebe auf mich. Mein Leben hat er am Kreuz getragen und erlöst. Dort unter dem Kreuz finde ich Frieden und Versöhnung, Heilung und Hoffnung, erfülltes und auch ewiges Leben. Da ist ein Platz leer. Ich kann ihn einnehmen und dort alles empfangen, was Jesus für mich getan hat. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns das festhalten zu Beginn dieses Gottesdienstes. Wenn die Bibel uns dazu ermuntert, auf etwas zu verzichten, dann möchte Gott uns doch nicht etwas wegnehmen, sondern er möchte uns dadurch beschenken. Als könnten wir sozusagen dem Herrn der Welt, der Himmel und Erde geschaffen hat, irgendwie reich machen. Nein, er möchte uns gebrauchen und verändern. Aber dies setzt voraus, dass wir zunächst einmal auch all unsere Versagen, Sünde und Schuld bei ihm abladen. Denn dort, wo wir selber belastet, wo wir selber gefangen, wo wir selber dort auch von der Sünde korrumpiert sind, dort können wir gar nicht befreit auch etwas von dem, was wir an Guten haben, abgeben. Und das heißt dann tatsächlich auch, die Bibel lädt uns ein zum Verzicht. Warum dürfen wir auch auf etwas verzichten? Weil Gott uns überreich beschenkt. Weil Gott es gut mit uns meint. Weil Jesus alle unsere Schuld trug. Und weil wir nicht sozusagen an all dem, was wir haben, festklammern brauchen. Gott hätte im Altertum die idealsten Völker haben können. Roms Rechtsklarheit, seine Macht und seinen Stolz, Griechenlands Idealschönheit, zarte Sprache, reiche Gedankenwelt, wunderbarer Kunstsinn, Ägyptens Welttiefe. Er hat all diese Völker beiseite gelassen und hat dieses ärmliche Volk sich dort genommen. Dort, das Volk Israel, ist dort im entlegenen Teil der Welt, hat er seinen Sohn hingesandt, um uns zu retten, auch zu erlösen. Und dass wir dies festhalten können, das ist auch etwas, was wir weitergeben können. Wenn wir Barmherzigkeit üben, wenn wir bereit sind zum Verzicht, dann dürfen wir dieses festhalten. Gott hat uns überreich beschenkt und er hat uns auch frei gemacht von den Bindungen dieser Welt und deswegen brauchen wir nicht mehr festklammern. Jesus sagt in unserem Predigtext heute Morgen, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen. Liebe Gemeinde, heute Morgen, das mag keiner von uns. Man kommt morgens in den Betrieb, in die Firma hinein und alle gucken einen sauer an. Das mag keiner von uns. Wir sollen nicht sauer dreinsehen, sondern Jesus sagt, wir sollen eigentlich dort, wo wir auf etwas verzichten und Barmherzigkeit üben, sollen wir dies heimlich tun. Wenn jemand etwas Schlechtes tut, soll er wissen, all das, was getan wird, kommt sowieso ans Licht, wird einmal offenbar werden, auch vor dem Richterstuhl Christi. Jeder muss einmal Rechenschaft geben für all das, was er getan hat. Deswegen brauchen wir eigentlich nichts zu verheimlichen. Aber dort, wo wir etwas Gutes tun, ermuntert uns Jesus, dass wir heimlich sozusagen im Verborgenen etwas Gutes tun, im Verborgenen Verzicht üben. Nicht, damit es gesehen wird, nicht, damit es Beachtung findet, sondern weil es vielleicht Entbehrung, Schweiß und auch Anstrengung kostet, aber weil wir es tun aus der Liebe heraus. Liebe Gemeinde, heute Morgen, wir sind alle privilegiert, weil wir reich beschenkt sind. Vor einiger Zeit hat der Verleger Norman Rentrop auf Karten an seine Mitarbeiter Folgendes drucken lassen. Wenn du Essen im Kühlschrank hast, ein Dach über dem Kopf, Kleider am Leib und etwas Schlaf in der Nacht, dann geht es dir besser als 75% der Menschen auf der Erde. Hast du etwas Geld auf der Bank oder in deinem Geldbeutel, dann gehörst du zu den reichsten 8% der Weltbevölkerung. Wenn du niemals den direkten Gefahren eines Krieges ausgesetzt warst oder der Einsamkeit, der Gefangenschaft, der Qual, der Folter, des Hungers, dann geht es dir besser als 500 Millionen Menschen. Wenn du einen Gottesdienst besuchen kannst, ohne Furcht vor Belästigung, Verhaftung oder Ermordung zu haben, dann bist du besser dran als 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Wenn du Zeilen aus der Bibel lesen kannst, bist du doppelt gesegnet. Du bist keiner der 2 Milliarden Analphabeten und kannst Zeilen lesen, die dein Leben verändern und dich reich machen. Norman Rentrop, der Verleger an seine Mitarbeiter. Wir sind reich beschenkt. Wir haben mehr, als wir brauchen. Wir haben mehr als genug. Und deswegen können wir auch bereit sein zum Verzicht. Verzicht ist aber sozusagen kein Selbstzweck. Die Bibel lädt uns nicht ein zur Askese und zum Selbstkasteien als ein Selbstzweck, als könnten wir uns damit den Himmel erkaufen. Nein, die Bibel lädt uns ein zum Verzicht, weil wir reich beschenkt sind. Aus der Liebe heraus sollen wir auch das, was wir haben, teilen. Wir sollen bereit sein zum Verzichten. Und zum Verzicht bereit sein aus der Liebe heraus und auch aus der Barmherzigkeit. Joachim Kochelowius hat einmal geschrieben in einem der Rundbriefe, Jesus wurde in einer geborgten Krippe kam er zur Welt. Auf einem geborgten Boot predigte er. Auf einem geborgten Esel zog er in Jerusalem ein und wurde in ein geborgtes Grab gelegt. Legte man seinen zerschundenen Leib. Jesus gab alles für uns. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus hat uns so reich beschenkt. Wir sind überreich beschenkt. Und deswegen ist es gut, dass wir auch bereit sind zum Teilen. Und da können wir natürlich zunächst einmal etwas teilen von Glaube, Hoffnung und Liebe, die wir empfangen haben. Etwas von dem Evangelium teilen, anderen mitteilen, nicht für uns behalten. Denn das Evangelium ist kein Geheimnis, es kann offenbar werden vor der Welt und auch in Nachbarschaft und Verwandtschaft. Dort, wo wir stehen, soll weitergesagt und auch weitergetragen werden. Aber dann eben halt auch darüber hinaus, bis an das Ende der Welt. Wir sind reich beschenkt, wir haben einen Auftrag. Und deswegen, die Bibel lädt uns ein zum Verzicht. Und wenn wir auf etwas verzichten und wenn wir geben, dann sollen wir verantwortlich dies tun. Nicht impulsiv, nicht nur sozusagen aus einer Laune heraus, sondern systematisch. Systematisch dort auch von dem, was wir haben, abgeben. An Zeit, an Kraft. Materiellen Dingen, dort, so wie es uns Gott eben halt aufs Herz legt. Das kann vielleicht sein, dass wir auf freie Zeit einmal verzichten und statt zu erholen, stattdessen uns abmühen, schwitzt und dort auch am Ende des Tages erschöpft den Tag auch beenden, aber doch wissen, dass all diese Einsätze zu beigetragen hat, jemand anders zu helfen in einer Notlage. Wir sind aufgefordert, dort auch zum Verzicht, aber auch dort etwas weiterzugeben, abzugeben, für andere Menschen zu beten, Barmherzigkeit zu üben, dort so, wie es Gott uns aufs Herz legt. Jesus sagt, wir sollen das aus einem fröhlichen Herzen heraustun, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir könnten Gott gar nicht beschenken, er hat uns schon all das gegeben, aber wir können etwas von der Liebe Gottes weitersagen und weitertragen und auch weitergeben. Vor einiger Zeit fand ich einen Text von Søren Kierkegaard, der mir nachgegangen ist. Er schreibt etwas von dem Ernst auch der Nachfolge. Er schreibt etwas davon, dass sozusagen Evangelium auch tatsächlich nicht nur ein Bewundern von Jesus ist, sondern ein Bleiben, stetig bleiben in der Nachfolge mit allen Konsequenzen. Weil wir Jesus alles anvertrauen können, nicht nur unsere Schuld hinlegen und hinbringen können, sondern auch sagen, Herr Jesus Christus, nimm du meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich möchte all das anvertrauen, hinlegen, was mir gehört, was ich bin und was ich habe. Und ich möchte dich bitten, dass du als der lebendige Herr dies gebrauchst, um mich zu verändern, reich zu machen und auch dort zu gebrauchen als dein Werkzeug. Søren Kierkegaard schreibt dort, Jesus will keine Bewunderer, er braucht Nachfolger. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Wege. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gern und oft im Glanze Jesu. Die Nachfolger wenden sich gern und willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer, auf sie kann er verzichten, auf Nachfolger nicht. Es geht um Nachfolge, Konsequenzen der Nachfolge in unserem Leben. Wenn ihr fastet, sollt ihr sauer dreinsehen, sollt euch nicht verstellen, sondern euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies tut und wird es euch vergelten. Ihr sollt euch keine Schätze sammeln, wo Motten und Rost sie fressen, wo dort auch Diebe kommen, einbrechen, sie stehlen. Nein, ihr sollt euch einen himmlischen Schatz sammeln. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das ist dein Gott. Wem folgst du nach? Jeder Gottesdienst ist eine Einladung, auch dieses neue Fest zu machen. Denn wir haben einen Auftrag auch, der vor uns liegt. Wir haben einen Auftrag in Nachbarschaft und Verwandtschaft, Freundschaft und Beruf, dort, wo wir sind. Es sind Menschen in ihrer Nähe, die einsam sind. Und die Frage wird sein, wie sie in der nächsten Zeit damit umgehen. Es sind Menschen in ihrer Nähe, die auf ihre Hilfe angewiesen sind. Und es wird die Frage sein, in der nächsten Zeit auch, wie sie damit umgehen. Es sind Menschen dort, die sie auch brauchen. Wir haben einen Auftrag hier und heute, jetzt dort, wo wir sind, in Bremen, dort, wo wir leben, aber eben halt auch darüber hinaus, bis ans Ende der Erde. Viele von Ihnen wissen dies, dass ich vielen Jahren mit dem Indien-Projekt auch Empath zusammenarbeite, Patenschaftsprogramm für einheimische Missionare, dort auch das Evangelium weiterzusagen und weiterzutragen bis ans Ende der Erde. Vor einiger Zeit las ich dort einen Bericht von einem indischen Christen, der wollte verdeutlichen, was das Evangelium heißt. Und er berichtete dort in einer Beispielgeschichte der Bevölkerung, was das Evangelium für ihn bedeutet. Der indische Christ berichtet, ein König hat einen Minister, einen sehr gebildeten Mann, Christ wurde und zum Glauben kam, dem ganzen Volk es bekannte. Er erzählte davon und wollte nun auch deutlich machen, was das heißt, dass er zum Glauben gekommen ist. Wie sollte er dort auch seinem Fürsten dies deutlich machen, dort in Indien, der noch nie von Jesus gehört hat, noch nie eine Bibel in der Hand gehabt hat? Gewährt mir einige Stunden Zeit. Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genauso zu kleiden wie das zweijährige Kind des Fürsten. Am folgenden Tag machte der König eine Bootsfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses aufzuhalten und ein vereinbartes Zeichen auf ein vereinbartes Zeichen hin die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Wasser fallen, in der Meinung, dass es nun sein Kind war, sprang er in das Wasser. Der Minister fragte ihn schließlich, warum er selbst sein Kind habe retten wollen. Er habe doch Diener genügend gehabt. Er antwortete, es war das Herz des Vaters, dass ich so handeln musste. Der Minister erwiderte, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen die Heilsbotschaft zu senden, sondern er hat in seiner unendlichen Liebe, ist er selbst vom Himmel gekommen, um uns zu retten und auch zu erlösen. Ein Bericht aus Indien. Viele Menschen hier in ihrer Umgebung haben das Evangelium noch gar nicht richtig gehört oder richtig verstanden, was das bedeutet, dass wir Vergebung haben können für alle unsere Schuld. Aber viele Menschen auch bis an das Ende der Erde haben noch nie die Gelegenheit gehabt, eine Bibel Bibel in der Hand zu haben oder auch das Evangelium zu hören. Und deswegen ist es gut, dass wir hier und heute, dort vor Ort, wo sie sind, dort an dem Platz, wo Gott sie hingestellt hat, sich gebrauchen lassen und etwas von der Liebe Gottes weitersagen, durch Verzicht und Barmherzigkeit. Aber nicht nur im Hier und Heute bleiben, sondern auch an die Menschen denken, die sie vielleicht nie auf dieser Erde sprechen können, die sie nie sehen werden, aber die doch ihre Hilfe brauchen, entweder dort, wo es Gott ihnen aufs Herz legt, oder dort bis an das Ende der Welt. Gott segne sie. Gott segne uns heute und in der vor uns liegenden Zeit. Er segne und behüte uns heute und alle Tage, die da kommen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.